Ich sitze hier mit Tom Schwaller. Er ist IT-Architekt oder wie sagt man das immer so schön? IT-Architekt Linux bei IBM. Und ja, du machst auf der Linux World Expo hier die Virtualisierungskonferenz und warst heute auch Laudator beim Linux New Media Award. Erstmal, wer hat denn in der Kategorie am besten abgeschlossen?
Das war, wie fast nicht anders zu erwarten war, das Projekt Xen und die Firma Xensource, die ja maßgeblich dahinter steckt.
Was meinst du, warum ist das so oder war das so?
Ja, Virtualisierung ist ja ein sehr altes Thema und wurde vor fast 40 Jahren oder über 40 Jahren in Cambridge, Massachusetts erfunden, im Mainframe-Bereich. Und interessanterweise ist ja die Firma Xen auch in Cambridge entstanden, also aber in einem anderen Cambridge. Und im Gegensatz zu anderen Lösungen, die es vorher gab, ist das sozusagen jetzt eine Kommoditisierung mit Open Source von dem Konzept von Virtualisierung also auf Intel AMD Hardware. Es gibt natürlich jede Menge andere Projekte, die wir auf der Konferenz alle vorgestellt haben, von V-Server, OpenVZ, von großen Serverherstellern, durch IBM, HP, Sun, die alle ihre eigenen Lösungen haben, auch die Firma VMware, Microsoft. Also es gibt sehr, sehr viele Firmen, aber das Projekt Xen ist einfach sehr wichtig für die Linux-Gemeinde. Die ganzen Kernel-Hacker-Entwickler, ich glaube, die befassen sich heute sehr viel mit eben der Frage, wie kann ich einen Linux-Kernel für Virtualisierung anpassen und das Ganze wirklich in die breite Masse tragen. Und Xen, sage ich mal, ist das Projekt, was das einfach ins Bewusstsein auch der Linux-Gemeinde gebracht hat. Vorher war es natürlich VMware, die das Thema in den Enterprise-Bereich mit halt auch Commodity-Hardware reingetragen haben. Aber wie gesagt, das Thema selber ist schon sehr, sehr alt.
Und warum meinst du, dass es jetzt plötzlich so zu so einem Top-Thema wird?
Ja, es gibt ja oft so Phasen in der IT. Ich meine, ganz früher eben mit Mainframes, sehr zentralistisch. Dann gab es diese Phase, wo man dann eher viele Server, einzelne Anwendungen auf den einzelnen Server betrieben hat. Natürlich jetzt auch die Probleme damit sieht, die man damit sich eingehandelt hat. Eher wieder zum Teil wieder zurück zu größeren Maschinen, zu zentralistischen Ansätzen und eben auch zu virtualisierten Ansätzen, weil ich heute so viele Ressourcen habe in einzelnen Maschinen, dass ich mir das gar nicht mehr leisten kann, dass die nicht mit einer größeren Auslastung betrieben werden, insbesondere eben PCs, also 5-10% Auslastung ist da nichts Außergewöhnliches. Wenn ich davon 1.000, 10.000, 100.000 Maschinen habe, das ist natürlich nicht mehr managebar. Man kann es natürlich entweder alles zentralisieren oder die Blöcke, auf denen man es betreibt, etwas größer machen und sozusagen die Virtualisierung auf den Blöcken halt betreiben. Wie gesagt, es gibt extrem viele Ansätze. Das haben wir auch in der Konferenz diskutiert. Wir haben ja bei Prozessoren begonnen, also was macht AMD mit ihrer Technologie, was macht Intel, was haben noch Firmen wie IBM mit Power und Sun mit Spark-Prozessoren oder auch Sun mit Xen, IBM mit Xen, da machen ja beide sehr viel auch. Was haben die so im Portfolio, genauso bei HP mit Titanium. Das war einer der Bereiche und darauf aufbauend dann die verschiedenen Hypervisor-Technologien. Das ist da, wo eigentlich die Industrie sich heute einig ist und auch die Open-Source-Projekte, dass Hypervisor sicher ein guter Ansatz sind. Und obendrauf kann man aber trotzdem nochmal fein granular die Maschinen aufteilen, eben in Projekten wie V-Server oder OpenVZ. Es gibt da nicht eine Lösung für alles. Und was ich gerade eben erzählt habe, betrifft eigentlich auch nur mal Server virtualisieren. Man muss auch Storage virtualisieren, Netzwerke virtualisieren, das ganze Unternehmen virtualisieren. Da ist sehr viel zu tun und natürlich hat man durch ein neues Konzept, was da erstmal dazu kommt, natürlich auch einiges zu lernen, bevor man dann auch die Früchte einfahren kann.
Ja, also meinst du, das wird das nächste Big Business, also next Big Business?
Ja, das ist es eigentlich schon heute. Also, und wenn man sich überlegt, dass von der Durchdringung dieses Themas erst ja noch nicht so viele Prozent jetzt gemacht wurden, kann man sich mal überlegen, wenn man jetzt, also wie viel Raum für verschiedene Lösungen auch noch da sein wird. Angefangen eben von Kerntechnologien bis hin zu ultrakomplexen Managementlösungen, die halt wirklich alles, Server, Storage und Netzwerke vollautomatisch oder zumindest automatisiert deployen können. Da ist viel zu tun, viel zu forschen. Es gibt viele Startups, eben auch viele Open-Source-Projekte. Das ist definitiv ein Hype und ein Thema, wo ich mal sagen würde, dass uns die nächsten 5-7 Jahre also massiv beschäftigen wird.
Machst du selbst beruflich was mit Virtualisierung?
Ja, also mit Faust, das Projekt V-Server kenne ich ja schon länger, also zu Zeiten, wo es noch nicht ganz so Hype war. Dann wie jeder von uns natürlich auch, man hat natürlich mit VMware rumgespielt. Als dann Xen released wurde, das ist schon ein Weilchen her, also mache ich auch schon, glaube ich, 2 Jahre mit Xen. Da war es noch sehr, sehr schwierig, man musste das, also man muss schon ein gewisses Wissen auch mitbringen. Da habe ich das so privat gemacht, beruflich im Bereich der Linux-Cluster, wo ich vorrangig momentan damit mich beschäftige, ist das ein Thema, was auch seit einem Jahr angefangen wird, zumindest in Forschungseinrichtungen, zum Beispiel am CERN oder Forschungszentrum Karlsruhe, die bauen ihre Cluster auf, also virtuelle Cluster auf Xen-Basis. Das ist eigentlich schon, ja, ist nicht Mainstream, würde ich sagen, aber es kommt, weil man einfach auch die Cluster als solches virtualisiert betreiben kann, einzelne Arbeitsgruppen haben, sagen wir sehen, den ganzen Cluster, aber haben wir trotzdem nur einen Teil der Ressource zur Verfügung. In der Konferenz haben wir interessanterweise von Xensors auch gehört, dass gerade mit MPI, was ja für High Performance Computing eine wichtige Programmierschnittstelle ist, dass es da durchaus noch also Probleme gibt, die man lösen muss. Es gibt aber auch andere Sachen, wie InfiniBand zum Beispiel, wo ich auch sehr stark ein Evangelist mittlerweile bin, weil ich einfach sehr schnelle Netzwerke brauche und im HPC-Umfeld hat man das heute schon im großen Stil im Einsatz. Das Thema dann mit Virtualisierung zusammenzubringen, ist, der Challenge besteht darin, dass InfiniBand eigentlich am Kernel vorbei will. Also das heißt ja Remote Direct Memory Access. Wenn ich jetzt einen Hypervisor dazwischen tue und das alles virtualisiere, dann habe ich ja einen Layer, den ich eigentlich gar nicht haben will. Und es gibt Projekte und die schaue ich mir eben auch an und das hat dann sehr schnell wieder mit meinem Beruf zu tun, sobald man virtualisierte Cluster bauen will, dass man das eben gemacht hat und die Performance nahezu native auch war. Also sozusagen eine Karte an eine Instanz gebunden und die kann dann direkt am Hypervisor und am Kernel vorbei mit einer anderen Maschine kommunizieren. Das ist hocheffizient und ist für mich auch eine der Basistechnologien in InfiniBand, um dann wirklich in Zukunft schnelle Storage-Netzwerke, schnelle Virtualisierung, schnelle Maschinenmigration, optimierte Protokolle für Hochverfügbarkeit und so weiter auf der Basis machen kann. Also irgendwo hängt alles miteinander zusammen. Klar, dass das Gros der Linux-Cluster, das heute gebaut wird, ist nicht virtualisiert, ist klar, aber das Thema ist definitiv am Kommen und ich kenne große Installationen, die das machen und ich denke, jeder, der hier zuhört, oder ich hoffe zumindest, kennt von Amazon den EC-Quadrat Elastic Compute Cloud, wo genau auf Xen-Basis man über Web-Services sich einen Xen-Cluster deployen kann und dann pro Ressource, die man verwendet, dann auch entsprechend relativ wenig bezahlen muss. Also das Thema ist viel verbreiteter, als so manch einer denkt. Ich schweife hier zum Teil etwas ab, aber ihr verzeiht mir das hoffentlich.
Ja, es sind sehr interessante Sachen drin. Also ich habe mich mit dem Thema noch nicht so stark beschäftigt. Von daher, was meinst du, wo sind noch die Probleme oder was muss noch angegangen werden, dass das jetzt wirklich Mainstream-mäßig eingesetzt wird?
Als Xen so langsam bekannter wurde, dachten viele so, jetzt ist der Hypervisor Open Source, jetzt haben alle anderen Lösungen keinen Raum mehr. Und das ist natürlich ein Druckschluss gewesen, weil diese anderen Lösungen, die auch am Markt waren, eben zum Beispiel VMware oder von anderen Firmen, sich heute sehr stark auf das Management von diesen Umgebungen konzentrieren und nicht mehr auf die Hypervisor-Technologie per se. Die ist eigentlich Commodity und entweder ist sie gratis zu haben oder auch, also entweder ist sie als freie Software zu haben oder wenn sie nicht frei ist, Software, kriege sie zumindest gratis. Das ist halt eigentlich so der Stand, sage ich mal. Da aber darauf, die Dinge richtig zu managen, nur weil ich jetzt das virtuell habe, habe ich natürlich dann trotzdem unter Umständen viele, viele Server. Und das alles im Griff zu behalten, zu überwachen, die Auslastung zu messen und. Also da geht der Trend hin und da entstehen sehr viele neue Projekte, auch Open-Source-Projekte. Auch die Distributoren machen sehr viel. Red Hat mit ihrer libvirt zum Beispiel, was so eine C-Bibliothek auch über diese ganze Geschichte lege, wo ich dann verschiedene Schnittstellen an verschiedene Hypervisor-Technologien anbinden kann. Bei Novell eher diesen SIM-Ansatz, den sie mal eher die Großen verfolgen, also Ressourcenmanagement genau definieren, in die großen Management-Systeme einbauen. Ich würde sagen, die gesamte IT-Industrie beschäftigt sich heute im großen Umfang mit Virtualisierung, weil man einfach sieht, dass das sinnvoll ist, aber trotzdem hat man natürlich, also geschenkt kriegt man nichts, man muss sich dann auch dort anstrengen und das Management da ist noch wirklich viel zu tun. Aber es ist auch spannend, finde ich, eben für Open-Source-Projekte diese Lösungen zu bauen und zu zeigen, dass wir das eben auch können mit freier Software.
Kommen wir nochmal zurück zum Kongress, wie war die Resonanz da?
Soweit ich das sehen kann, scheinen die Leute zufrieden gewesen zu sein. Ich habe ja nochmal explizit um Feedback auch gebeten. Es war schon relativ hardcore natürlich, 2 Tage lang, 8 Vorträge jeweils an einem Tag und eine Technologie jagt die andere, also auch sehr technisch bis in die Prozessorspezifika. Bei AMD zum Beispiel ging es da schon richtig zur Sache, auch bei Power-Virtualisierung, also auf IBM Power-Maschinen, dann Intel, was die dort machen, die ganzen Hypervisor-Technologien, die ganzen Virtualisierungstechnologien, Storage-Technologie, Storage-Virtualisierung, Netzwerk-Virtualisierung und was die Linux-Distributoren machen. Das alles in 2 Tagen. Also ich denke, das muss man schon erstmal verdauen, aber das war ja die Absicht. Also sehr, sehr technisch und sag mal, noch nicht unbedingt mit Anwendern diese Dinge zu zeigen, sondern einfach, was gibt es heute alles? Wo liegen die Rosinen da? Wo kann man sich seine Sachen für sich rausnehmen, die dann einem gefallen? Also ich bin, glaube ich, ganz zufrieden mit dem Resultat und warte jetzt noch ab, wie das generelle Feedback kommt.
Zufrieden und geschafft wahrscheinlich auch.
Ja, es hält sich in Grenzen.
Aber trotzdem danke der Nachfrage. Ja, was meinst du, was ist sonst so aktuell in der Linux-Szene los oder ja, was ist so das Thema?
Ich hatte vor kurzem mal auf einer Venture Capital Veranstaltung diese Trends eigentlich auch aufgezeigt. Also Virtualisierung war ganz klar eins davon. Ich rede jetzt einmal von dort, wo momentan im Silicon Valley wirklich Geld investiert wird. Also in Virtualisierungsunternehmen. Da gibt es wirklich fast wöchentlich ein neues. Das zweite ist Business Intelligence, dort auch erwähnt. Da gibt es wirklich sehr interessante Sachen. Das kann man auch sehr gut mit freier Software abdecken. So Sachen wie Pentahoo oder Jaspersoft oder auch hier auf der Messe habe ich ein neues Unternehmen entdeckt, was in die Richtung geht. Nebst natürlich traditionellen Themen wie Open Source, Groupware-Lösungen, von denen es ja auch wirklich so viele gibt, dass man sie schon gar nicht mehr überblicken kann. Das ist eigentlich auch ein Commodity-Thema geworden. Und Open Source CRM, Customer Relationship Manager Systeme, das ist auch ein ja, ziemlich heißes Thema, meiner Meinung nach. Auch dort wird sehr viel Geld investiert, von Sugar CRM und wie sie alle heißen. Also es muss eigentlich nur auf meinen Folien auch immer nachschauen, die ich da immer produziere für diese Veranstaltungen. Da erschrickt man eigentlich immer, was es da alles gibt. Und ein Thema, was mir eigentlich immer auch schon lange Jahre am Herzen liegt, wo ich auch denke, dass Open Source also massiv im Einsatz ist, sind freie Geografie-Informationssysteme. Da gibt es auch sehr, sehr gute, viele Lösungen. Das wird sehr oft eingesetzt. Das ist vielleicht ein Thema, was man nicht so direkt sieht oder was nicht ja, im Bewusstsein der Leute Mainstream-Charakter hat. Aber FreeGIS und die Art von Sachen, das ist schon heftig, was da abgeht. Vielleicht noch eins, natürlich Voice-over-IP, Asterix und Asterisk. Ja, vielleicht bin ich doch etwas müde, also Entschuldigung. Ich meine, dort haben wir eigentlich eine Industrie angefangen zu ändern, das ist offensichtlich. Und ein Thema, wo ich denke oder hoffe, dass es auch in Zukunft viele, viele neue Sachen geben wird, ist freie Mobile Systems. Auch da gab es ja vor kurzem diverse Announcements und sehr viele Firmen und also wirklich auf unseren mobilen Geräten dann auch freie Betriebssysteme zu haben. Wenn man jetzt schon sich das alles aneinanderreiht, dann sieht man, was da eigentlich momentan alles abgeht. Klar, das eine Thema läuft vielleicht nicht so gut. Ich meine, man hört relativ wenig von Linux-Desktop-Migration, ist halt einfach ein schwieriges Thema. Es gibt so viele andere Sachen, die momentan brummen, also da sind wir die nächsten 10 Jahre beschäftigt.
Wo meinst du, geht es die nächsten 10 Jahre hin?
Das, was momentan Firmware mit ihren Virtual Appliances macht, ich denke, da brummt es richtig mit Linux. Es gibt so viele virtuelle Appliances, die Spezialprobleme abdecken. Angefangen eben von vielleicht eine Firewall, die ich direkt als Appliance auf einer virtuellen Maschine betreibe, ein Asterisk, was ich so betreibe, Groupware-Systeme. Ich habe sogar eine Appliance gesehen, die so für wem das was sagt, für ein Fix-Gateway, was sozusagen für den Austausch von Informationen zwischen Banken und Transaktionen untereinander genommen wird. Da gibt es auch sehr gute Open-Source-Projekte. Dann natürlich im ganzen Bereich serviceorientierte Architekturen, also Enterprise Service Bus, wie kann ich all diese Systeme miteinander vereinigen. Dort gibt es auch sehr, sehr viele gute Open-Source-Projekte. Das ist wirklich erstaunlich, was da alles passiert. Und obwohl ich jetzt gesagt habe, es gibt vielleicht nicht mehr so viele neue Desktop-Projekte, was sich aber technisch auf dem Desktop tut im Moment unter Linux, also das stimme ich wieder sehr glücklich und zuversichtlich, weil es gab mal so eine Phase, wo ich dachte, irgendwie diese ganzen Anwendungen, die sind alle zu schwer und der Desktop ist nicht ganz so schick, wie ich ihn eigentlich gerne hätte, und viele setzen dann doch irgendwie ein Mac OS 10 ein, weil es irgendwie sozusagen Unix Untergrund hat und das GUI obendrauf vielen Leuten gefällt. Und ich würde sagen, was sich da jetzt gerade auch abzeichnet, KD 4.0, auch GNOME, die nächste Version und all diese Sachen, also das wird schon alles sehr interessant.
Also ich höre ja auch ab und zu mal, wir würden ja umsteigen, wenn nicht dieses und jenes wäre. Also ich meine, der Desktop ist schon an einer bestimmten Stelle angekommen, wo es viele sagen, ja, man würde es einsetzen, es fehlen nur noch ein paar Sachen.
Ja, sehe ich genauso. Ich habe ja auch damals in diesem IBM Redbook über Linux Client Migration mitgeschrieben. Und da haben wir auch die Probleme analysiert. Das sind natürlich immer die gleichen. Es gibt so viele Anwendungen, die vielleicht die User mögen oder kennen und so weiter und sie dann auch unter Linux haben wollen. Das meiste gibt es auch unter Linux, aber man muss halt immer die Bedürfnisse der Leute auch befriedigen, und das ist nicht ganz ohne. Wer das machen will, der kann es heute tun, und da spricht überhaupt nichts dagegen. Wer natürlich ziemlich viel Legacy-Sachen im Einsatz hat, der tut sich schwer. Ich meine, ich bin ja täglich selber damit konfrontiert, irgendwelche Konfiguratoren, Spreadsheets mit hunderten von Formeln drin, lauter PowerPoint-Präsentationen, die aber, ich muss sagen, im letzten Jahr hat sich da sehr, sehr viel getan. Also die Qualität der Anzeige, der Konvertierung auch, mit OpenOffice, die hat sich da dramatisch verbessert. Aber es ist klar, wenn man 100 PowerPoints aufmachen muss, macht das nicht wirklich Spaß mit einem OpenOffice. Also wenn man nur mit OpenOffice arbeitet, ist kein Thema, das kann man scripten. Es gibt auch ein Plugin-Projekt jetzt, auch mit Eclipse sind sehr, sehr viele neue Anwendungen entstanden auf der Eclipse Rich Client Plattform. Also Beispiel so ein GIS-Framework oder ein Netzwerkmanagement-Framework oder ein Programmier-Framework für Cell-Programmierung habe ich vor kurzem mal gesehen. Also es gibt extrem mächtige Tools und wirklich ausgereifte Frameworks, aber jetzt müssen wir halt trotzdem die nächsten Jahre natürlich nicht nachgeben und Anwendungen schreiben, so viele wir können, und auch beim, sag mal, Hardware-Support nicht nachgeben, weil viele neuere Subsysteme bereiten Linux doch gewisse Probleme, auch auf dem Desktop, also meine ACPI, irgendwelche Wireless-Karten, wenn man das falsch einsetzt, 3D-Grafikkartentreiber frei, also es gibt schon viele Sachen, wo man nicht nachlassen darf und denkt, das wird sich schon alles von alleine regeln. Das ist nicht an allen Stellen besser geworden. Aber gut, dafür sind wir da in Hundertschaften unterwegs und evangelisieren nach wie vor.
Ja, ich denke auch, da kommt viel, also jetzt nur mal mit dem ODF, da Microsoft wurde ja quasi gezwungen schon, kann man so sagen, jetzt ein Plugin rauszubringen, und bringt es ja jetzt plötzlich auch nicht nur für ihr neues Office, sondern plötzlich auch für alle, also da kommt schon einiges. Kommen wir nochmal zurück zu Venture Capital. Warum meinst du denn, das ist, läuft irgendwie in Deutschland anders als zum Beispiel in Silicon Valley? Also wenn ich mir das jetzt angucke, die ganzen Firmen gehen irgendwie in die USA oder holen sich einen aus Amerika, jetzt letztens Krolax, die ihren Chef ausgetauscht haben. Was ist da irgendwie anders? Oder warum funktioniert das bei uns nicht so?
Ja, ich habe mich ja dazu ja in Potsdam geäußert auf diesem Open Source Business Forum, wurde natürlich dann schon wieder geflamed, weil ich bemängelt habe, dass wir vielleicht nicht so bereit sind, eben Risiko einzugehen, und habe vor kurzem auch diese Studie gesehen, dass die Risikobereitschaft der Deutschen nicht besonders hoch ist. Es wird natürlich auch Unternehmen sehr schwierig gemacht, sag mal, da wirklich aggressiv Dinge zu tun. Am Wissen und an den Leuten fehlt es nun wahrlich nicht. Also ich glaube, da brauchen wir uns vor niemandem auf diesem Planeten zu verstecken. Wie viele europäische Entwickler, insbesondere deutsche Entwickler, an sehr vielen Core-Open-Source-Projekten beteiligt sind, da würde man eigentlich erwarten, dass wir das dann auch in dem Business-Umfeld eigentlich auch so umsetzen können. Da muss dann aber irgendwie, glaube ich, vielleicht etwas anders gestrickt sein. Und wie gesagt, im Silicon Valley, mein Gott, wenn ich einen Flop lande, dann starte ich halt was Neues. Hier ist es dann doch zum Teil existenziell, wenn ich Fehler mache und was in den Sand setze. Aber trotzdem, ich kann jeden nur ermuntern, sowas zu versuchen und natürlich sich auch der Konsequenzen bewusst zu sein. Es ist klar, man bewegt sich da in ein Hamsterrad rein, wo ich 2 Jahre rennen muss oder 3 und mit einer Exit-Strategie und diese typische Hockey-Kurve, die dann sagen wir mal 2,6, 16 oder 18, glaube ich, also von so und so viele Millionen pro Jahr, wie das hochgehen muss, das ist schon sehr aggressiv. Aber wir hätten so viele Betätigungsfelder, wo man das machen könnte, dass das auf jeden Fall einige anstreben sollten zu tun. Erzwingen kann man es nicht, und natürlich muss man auch sagen, wenn man Dinge tut, die in Amerika funktionieren, auch mit den Unternehmen, und sie dort Business machen können, weil Open Source Business ist ein Business wie jedes andere auch. Ich habe nur andere Mittel, um Dinge zu erreichen und den Kunden auch besser, sagen wir, seine Bedürfnisse zu befriedigen und so weiter und so fort. Aber als Business muss ich natürlich nach wie vor Business machen. Ich muss die Leute noch zahlen, dann muss ein gewisser Cashflow auch vorhanden sein und so weiter. Also da darf man nicht naiv herangehen, denkt man nur, wenn man eine tolle Lösung hat, kaufen sie jetzt alle, sondern in der Regel werden es erstmal vermutlich 90% der Leute einfach mal sich anschauen und gerade hier in Deutschland, durch, weil sehr hohes Wissen da ist, einfach auch verwenden und dann nicht unbedingt Support irgendwie da nehmen. Auf dieser Konferenz, ich müsste jetzt einen Chart sozusagen nochmal auflegen, haben wir gesehen, was es alles für verschiedene Businessmodelle im Open-Source-Bereich gibt. Das fand ich recht interessant, weil man sieht, es war ungefähr ein Dutzend, es gibt sehr viele verschiedene Ansätze, und vielleicht funktionieren nicht alle so in den USA, wie sie hier funktionieren würden. Es hängt auch immer von den Kunden ab. Wenn die Kunden dann einen nichts dafür bezahlen, dann ja, kann ich lange eine tolle Idee haben, viel Geld, und wird dann halt nichts draus.
Ja gut, dann, ich meine, wir hören die Musik im Hintergrund und ich glaube, du willst auch noch ein bisschen Spaß haben, bevor es dann morgen ja für dich schon wieder weitergeht, gen Heimat oder gen Arbeit. Ja, dann danke ich dir erstmal. Das war Tom Schwaller, IT-Linux-Architekt bei IBM.